Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Penny? Bist du bei uns?
Sieht so aus.
Das sind ja kurze Flitterwochen.
Ach, weißt du, wie es aussieht, verbringen wir die wohl im Kapitol. Nachdem wir es erobert haben.
Versammelt euch.
Versammelt euch zum letzten Mal. Der vierte Panem-Film ist nun also da, schließt das große Werk ab. Das ist ein Film für jüngere Leute natürlich, aber wir haben noch einen anderen, etwas leiseren Film, aber eben auch gelungen, auch für junge Leute, aber nicht nur, nämlich Ich und Earl und das Mädchen, den wollen wir Ihnen vorstellen. Und dann erwarten wir einen Star bei uns, beziehungsweise er war schon da, das Gespräch können Sie dann hören, den nicht nur junge Leute kennen, aber die ganz besonders Game of Thrones natürlich, die große Fernsehserie. Littlefinger hat jetzt einen kleinen irischen Film gemacht, Aidan Gill, die man eben bestens kennt aus dieser Fernsehserie, aber eben auch The Wire, auch Familienbande, ist ein irisches, melancholisches, heiteres, manchmal auch ganz schön trauriges Roadmovie und dafür hat sich der Star gern zur Verfügung gestellt. Dies alles und noch viel mehr im Verlauf der kommenden zwei Stunden. Seien Sie herzlich willkommen zu zwei Stunden Kino im Radio und die beginnen mit When Saints Go Machine, Fail Forever. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Es war mal wieder eine große, eine glanzvolle Premiere in Berlin und wir alle hatten die Freude, Jennifer Lawrence in der Stadt zu erleben. Derzeit vielleicht die wichtigste, berühmteste, charmanteste, klügste, tollste junge Schauspielerin weltweit gefeiert, diese Frau, die eben so etwas geworden ist wie eine Ikone. Also eine Kämpferin mit Pfeil und Bogen, eine Amazone, eine Diana vielleicht der modernen Filmkunst in Hollywood. Ja, wir werden schon große Geschütze aufgefahren. Und damit hallo und herzlich willkommen, Thomas Kleines da mit verblüfftem Gesicht. Wir reden über die Tribute von Panem, Mockingjay Teil 2. Und damit ist die Sage dann auch wirklich beendet, denn der Teil 2 ist faktisch der letzte Teil des dritten Teils, wenn man so will. Also insgesamt sind es vier Filme, so kennt man das. Man teilt
die zweite und letzte Hälfte vom dritten Kapitel.
So kann man es auch sagen. Also es ist damit wirklich jetzt Schluss, ein Abschluss, der, das sollten wir vielleicht mathematisch sagen, dann eben wirklich alle Enden irgendwie auch zumacht, alle Fäden irgendwie miteinander verknüpft. Wir sind also doch befriedigt und gehen mit einem Finale aus dem Film raus. Wie ist es?
Ja, der Film schließt die diversen Geschichten und den Kampf gegen die unterdrückerischen Herrscher im Kapitol, angeführt vom sinisteren Präsidenten Snow, gespielt von Donald Sutherland. Dieser Erzählfaden wird halt natürlich zum großen, knalligen, effektreichen Ende geführt, aber es werden auch andere Erzählfäden abgeschlossen, also zum Beispiel dieses ja doch sehr schwierige Verhältnis für Katniss Everdeen, also Jennifer Lawrence Figur, die ja dann immer so ein bisschen zwischen diesen beiden Männern steht, Peter, mit dem sie dann zusammen durch diese diversen Hungerspiele irgendwie gegangen ist, der dann zwischenzeitlich ja auch Gehirn gewaschen und auf sie angesetzt wurde, einerseits. Aber diese Idee halt im Grunde genommen, dass die Frau halt ihren Weg finden muss, aber das irgendwie in einer relativ unschön bürgerkriegsartigen Situation, in der sie dann immer wieder, ich sag mal, hervorgeholt wird, um als potenzielle Märtyrerin, als Propagandaheldin für die Rebellen zu stehen. Aber andererseits ist sie natürlich auch ein beliebtes Opfer für das System, weil man weiß ganz genau, wenn sie Spottdrossel, also Mockingjay, wenn sie also als symbolhafte Figur weg ist, dann bricht quasi die Rebellion zusammen. Das ist die Idee zumindest. Und diese ganzen Geschichtchen und Geschichten werden auch relativ effizient und effektvoll irgendwie zu Ende geführt.
Nun ist ganz wichtig, finde ich, wir wissen, dass junge Leute auch die Bücher extrem mögen. Also das sind Kultbücher und die haben sie auch sehr beschäftigt. Und es ist ja auch durchaus so etwas in diesen ganzen Geschichten, auch im letzten Teil, denke ich, noch deutlicher, was man eben als eine humane Botschaft beschreiben könnte. Nämlich, hier sind junge Leute ausgebeutet von einem verbrecherischen, unterdrückerischen System, aber es ist eben auch möglich, sich dagegen zu wehren und sich auch gegen diese Gewalt und diese Ausbeutung zu stemmen. Das ist doch eigentlich so die Message.
Was ich an der Panem-Geschichte oder an diesem Panem-Zyklus halt total gerne mag, ist, dass man ja am Anfang das Gefühl hat, Katniss Everdeen wäre so eine strahlende Heldin, eine Frau, die sich behauptet, das tut sie auch am Anfang auch, und dass der Kampf eben wirklich nur gegen das System geht. Aber man merkt halt von Film zu Film, von Geschichte zu Geschichte und ganz besonders überdeutlich in dem letzten Film jetzt, also Mockingjay Teil 2, man merkt eben auch, wie die vermeintlich Guten sie im Grunde genommen benutzen. Mhm. Wie sie also im Grunde genommen von der von Julianne Moore gespielten Präsidentin auch wie ein, ich sag mal, wie eine Schachfigur hin und her geschoben wird. Also wie man diese Frau im Grunde genommen missbraucht für vermeintlich gute Zwecke. Und das finde ich irgendwie sehr spannend an dieser Saga oder an diesem Epos, dass es eben nicht darum geht, hier sind die Guten, da sind die Bösen, sondern sehr modern, sehr, sehr zeitgemäß im Grunde genommen auch zu sagen, auch die Guten sind nicht wirklich gut und die Bösen, und das ist tatsächlich eine schöne Wendung jetzt auch im letzten Film, auch die Bösen haben durchaus ihre Motivation und ihre Gründe. Und insofern gibt es da so eine Doppelbödigkeit, die ich da sehr, sehr gerne habe.
Du musst ja etwas sehr Trauriges noch sagen, was diesen Film betrifft, denn auf dem roten Teppich weltweit bei den Premieren fehlt eben einer der ganz großen Charakterdarsteller unserer Zeit, Philip Seymour Hoffman, ist da nochmal zu sehen, ja. Aber er lebt ja nicht mehr.
Nein, das ist richtig. Also das ist jetzt dann sein allerletzter posthumer Kinoauftritt. Ich finde es auch sehr löblich und sehr, sehr angemessen, wie der Film damit umgeht. Also es gibt dann schon so 2-3 Szenen, in denen Philip Seymour Hoffman nochmal auftaucht und zu sehen ist. Das ist also dramaturgisch, erzählerisch durchaus schlüssig auch eingebaut. Und wenn man ihn später nicht mehr sieht, dann wird auch das irgendwie clever und ganz vernünftig irgendwie gestaltet. Das heißt, man hat nie dieses komische Gefühl, da wird jetzt jemand zum Beispiel mit Computergrafik oder sowas nochmal zum Leben erweckt, sondern der ist dann halt einfach irgendwann in der Geschichte nicht mehr da, weil die Figur in der Geschichte auch keine so große Rolle mehr spielt. Und das ist sehr, sehr angenehm. Moralisch einwandfrei gelöst.
Und auch Berlin ist präsent.
Der letzte Teil, Mockingjay Teil 1 und Mockingjay Teil 2 wurden ja im Grunde genommen von Anfang bis Ende zusammen auch in Berlin gedreht. Und man sieht dann zum Beispiel erneut, das ist ja quasi der Superstar der Berliner Architektur, wenn es um internationales Kino geht, Flughafen Tempelhof. Ja, also der riesige Betonklotz, die Hangars. Meine persönliche Lieblings-Berlin-Szene in dem Film spielt tatsächlich am ICC. Da gibt es diese Unterführung zwischen der Messe, dem ICC, mit so sehr, sehr typischen orangen Fliesen und großen orangen Säulen. Und da gibt es eine Verfolgungsjagd durch. Wenn man da ist, völlig banal, aber im Kino sitzt man schon als Berliner da und denkt so, ui, das kenne ich, das ist meine Stadt. Ja,
obwohl ich da immer Unbehagen habe, wenn ich da durchlaufe, insofern ist es wahrscheinlich genau das richtige
Unbehagen
Setting.
Unbehagen hat man auch in dem Film, mit gutem Grund.
Ja. Dann sag uns bitte zum Schluss noch, abrundend, ist das jetzt also ein würdiger Abschluss einer doch sehr monumentalen Filmsaga?
Ich finde, der Film hat zum absoluten Ende, sozusagen in den letzten Filmminuten, hat er schon noch so einen Moment, wo man denkt, ja, da wird es vielleicht doch ein bisschen zu harmonisch, aber im Großen und Ganzen schafft der Film es sehr, sehr gut, das Drama, die Tragödie, aber auch das Abenteuer der Geschichte angemessen und passend zu einem Schlusspunkt zu führen.
Tribute von Panem, jetzt ist also die Saga auserzählt. Jetzt ist sie zu Ende. Dir ganz herzlichen Dank, Thomas Kleinwalder. Bei mir jetzt im Studio Anke Lewicki, dich herzlich grüße. Hallo Anke.
Hallo Mia Knut.
Gerade haben wir gesprochen über einen Film, doch eher für junge Leute, nämlich den Abschluss der Panem-Trilogie. Anke, jetzt kommen wir zu einem Film ganz eindeutig eher für reifere Leute. Du hast mich ja gerade schon so freundlich angesprochen mit dem Mia
mit
Knut.
Ein Grammatikfehler, das müsste natürlich Mio Knut
genau,
heißen.
Genau, genau. Ja. Mia Madre heißt aber der Film, über den wir jetzt reden wollen. Das neue Werk von Nanni Moretti lief im Wettbewerb in Cannes. Eben immer mit großer Spannung erwartet, denn er hat ja da auch schon mal eine Goldene Palme gewonnen. Also dieser große Schauspieler und Regisseur und Autor aus Italien. Und wenn ich sage, ein Film für erwachsene Leute, Anke, dann beziehe ich mich natürlich auf die Grundsituation, die hier beschrieben wird, einer Frau, die ja Regisseurin ist, die Heldin ist Regisseurin, die zerrissen ist zwischen Berufspflichten, könnte man sagen, und der Verpflichtung für ihre eigene Mutter, die im Sterben liegt, Anke. Das ist ein großer und ich finde auch nachvollziehbarer Konflikt.
Ja, es ist ganz interessant, weil wie immer geht es bei Nanni Moretti also wirklich auch um autobiografische Geschichten. Und während der Vorbereitung seines Papstfilmes und während seines Drehs ist seine Mutter gestorben. Und das verarbeitet er mit diesem Film. Und er spielt ja häufig mit. Und dieses Mal spielt er sozusagen zweifach mit. Er ist einmal der Bruder dieser Frau. Mhm. Und natürlich ist diese Frau, die ja eben Regisseurin ist, ist auch sein alter Ego. Und ich finde das eigentlich ganz interessant zu beobachten. So zwei Nanni Morettis und gleichzeitig gönnt er sich aber die Selbstironie als Bruder. Und ich weiß es nicht, wie es dir gegangen ist. Ist dir die Frau nicht ein bisschen zu weinerlich gewesen, die Schwester mit ihren ganzen Problemen?
Also ich konnte das irgendwie nachvollziehen, diese Zerrissenheit, zumal es ja auch sehr witzig ist, muss man auch sagen, bei aller Traurigkeit, dass da eben ihre Mutter stirbt, eine ganz wunderbare Frau, die offenbar ja mal sehr klug war, Übersetzerin war, nicht zu langsam verdämmert. Aber was ich interessant fand, Anke, war, diese Regisseurin dreht ja einen sozialkritischen Film, nicht? Also das soll wieder ein ganz kämpferisches Werk werden, Klassenkampf in so einer Fabrik, da ist sie sozial engagiert, aber wenn es ums eigene soziale Gewissen geht, dann versagt sie. Und diesen Konflikt fand ich eben, ich sag das nochmal, nachvollziehbar.
Ja, aber das ist ja was ganz Interessantes, was du da erwähnst, weil das ja so eine Art auch von roter Faden ist von Nanni Morettis Werk. Es geht ja eigentlich immer um die Linke. Und in den ersten seiner Filme war die Linke eben durchaus immer kritisch. Dann ist die Linke immer mehr eingeschlafen. Das soziale Bewusstsein hat so ein bisschen nachgelassen. Man hat sich eben mehr um die Privatgeschichten gekümmert. Und jetzt gibt es eben wieder das andere. Wenigstens im Film, wenigstens im Kino, auf der Leinwand will man sich noch kämpferisch geben. Aber gleichzeitig führt er den Film, den sie da ja macht, da geht es ja um Fabrikarbeiter, die für ihre Arbeit kämpfen, weil die Fabrik geschlossen werden ist, führt er doch diese Art von Kino auch so ein bisschen vor. Mhm. Also im Grunde öffnet der Film viele Kritikpunkte und lässt eigentlich wenig Utopie. Nur das einzig Schöne ist, sind doch wirklich die Szenen, wenn Nanni Moretti als Bruder bei der Mutter sitzt.
Übrigens, das ist auch sehr komisch, finde ich. John Turturro ist ja in diesem Film zu sehen. Also er kommt als der Hollywood-Star, soll diesen sozialkritischen Film aufwerten und begreift überhaupt nicht, was da passiert und bringt diese ganzen Hollywood-Rituale mit. Das reibt sich dann eben mit ihrem sozialkritischen Ansatz. Das ist doch sehr witzig.
Ja, nee, das ist toll, wenn er da nachts durch die Straßen von Rom läuft und immer Fellini, Rossellini schreit und er ist sozusagen immer für die kleinen Slapstick-Nummern zuständig. Und ich habe auch eine Hochachtung dafür, wie Nanni Moretti einfach immer wieder auch so eine Leichtigkeit in seinem Film reinbekommt, der dann ja bei allem trotzdem auch eine Hommage fürs Kino ist. Es gibt ja so eine schöne Szene, wo Bruder und Schwester eben in der Kinoschlange stehen, ne? Und dann macht der Film einen Schnitt, einen Zeitsprung und sie stehen immer noch in der Kinoschlange. Also dass das Kino ihm wichtig ist, das merkt man auf alle Fälle. Aber gleichzeitig hat der Film vielleicht auch was Pessimistisches, weil Nanni Moretti auch sagt, ja, was ist von der Linken noch geblieben? Müssen wir uns nicht doch neu definieren? Und vielleicht ist er darin sogar auch ganz ehrlich, weil er das alles so ausspielt und so zeigt. Und ja, er weiß eigentlich eben nicht mehr, wo weitermachen, wo könnte man noch anknüpfen und was ist heute eigentlich die Linke? Das sind ja alles so Fragen, die in dem Film auch mitschwingen, oder?
Kann man unheimlich lange drüber nachdenken und vielleicht ist es dann doch eine kleine Utopie, Anke, wenn du sagst, es ist so pessimistisch. Denn die Schüler und Schülerinnen dieser alten Dame, die da stirbt, die haben ja diese Wärme und die sind da. Und vielleicht ist es ihm wichtig, auch diese kleinen Dinge einfach wieder ernster zu nehmen. Über die große Utopie ist ihm vielleicht das wiederum vergessen worden. Das Dasein für den anderen, sag ich hier mal ganz pathetisch. Darum geht es in diesem Film ja auch. Mia Madre, das neue Werk von Nanni Moretti. Anke, ich danke dir ganz herzlich.
Tschüss.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Bei mir jetzt im Studio sind zwei Iren, die gemeinsam einen kleinen, unheimlich sympathischen Film gemacht haben, der schon bei der Berlinale lief, in der Reihe Generation, da gefeiert wurde, jetzt auch bei uns im Kino zu sehen ist. Generation ist ja eine Reihe so für sehr reife, sehr kluge Kinder und Jugendliche. Und dieser Film ist eben auch ein ganz spezieller Film, der erzählt auch von Problemen einer Heranwachsenden. Ein liebenswertes Werk. Der Originaltitel ist You're Ugly Too. Der deutsche Titel ist etwas schlichter, nämlich einfach Familienbande. Und ich freue mich jetzt sehr zum einen, dass der Regisseur dieses Films da ist, der schon eine ganze Reihe von kürzeren Arbeiten gemacht hat, jetzt hier sein erstaunliches Regiedebüt hingelegt hat. Erstmal herzlich willkommen, Mark Noonan. Good to have you here. Hallo Mark. Hi.
Hello, thanks for inviting us.
Und es ist wirklich eine große Ehre und eine große Freude, dass er seinen Hauptdarsteller mitgebracht hat, den man den Erwachsenen-Hauptdarsteller. Ist ja eine Geschichte zwischen einem erwachsenen Mann und eben seiner Nichte. Also er ist der Onkel in diesem Film und der ist natürlich weltweit sehr berühmt durch großartige Fernsehserien, die er gemacht hat, wie The Wire, aber eben auch Game of Thrones, wo er eben zu den Hauptdarstellern gehört und ich freue mich sehr, dass er hier ist. Auch ein Ire, Aidan Gillen. Good to have you here, Aidan. Hi, welcome.
Thank you. Lovely to be here, back in Berlin again.
Es ist eine ganz einfache Geschichte. It's a very simple story. It was very simple to tell, maybe. Just the frame of the story. Also die Geschichte kann man eigentlich ganz schnell erzählen. It's a road movie in a way, Mark?
Yeah, I guess it's a little bit of a road movie. It's about Aidan's character gets released from prison to look after his very young niece, who's recently lost her mother, and he takes her away from Dublin to the Midlands to try start again. And once they're in the Midlands, which is a very remote, very beautiful part of Ireland, where I'm from, they try to restart their life, and they meet a Belgian woman, and they have lots of fun times, but also lots of obstacles to overcome, because the young girl has developed narcolepsy, so she keeps falling asleep all the time, which is very upsetting for a young girl. And also Aidan's character must check in with the prison all the time. He has like a curfew and he has to keep keep letting them know where he is. And so he has problems with that and problems trying to be a father to his young niece.
Mhm. Also eigentlich die Geschichte eben eines Mannes, der wird eben gespielt von Aiden, ein Gefangener, der aus dem Gefängnis gerade rauskommt und der mit seiner Nichte gemeinsam, die ihre Mutter gerade verloren hat, ihm loszieht und zwar in von Dublin aus in die Midlands, eine sehr schöne Gegend, eine sehr stille, ruhige Gegend. Da kommt eben Mark auch her, dass er aufgewachsen und die beiden verleben eine tolle Zeit miteinander, erleben wunderbare Dinge, erleben aber eben auch oder haben viele Probleme, mit denen sie klarkommen müssen. Sie leidet unter Narkolepsie, also das heißt, sie schläft immer ein, was natürlich für so ein junges Mädchen ganz schrecklich ist, aber auch er hat so seine Probleme nicht. Also er muss immer im Kontakt bleiben mit dem Gefängnis, weil er im gewissen Sinne so eine Art Ausgang hat hier nur, muss also immer irgendwie sich da wiederum melden und muss mit diesen Problemen klarkommen. Also das sind so, die beiden haben so verschiedene Probleme, mit denen sie zurechtkommen müssen und die im Verlauf dieser Reise beschrieben werden. And Aiden, I know you have a lot to do, of course you are a member of Game of Thrones team. So what was for you convincing? You read the script as far as I know, and then it was so great for you that you said, yes, I will do that.
Yeah, I know you shouldn't judge a book by its cover, but to be honest, the title said a lot to me.
Oh, yeah.
It suggested a downbeat tale. I've seen some of Mark's short films.
Erstmal sagte, ihn hat also wirklich ganz besonders gereizt. Erstmal dieser Titel, You Are Ugly Too, also der Originaltitel, den fand er wirklich klasse. Und man sollte nicht ein Buch nach dem Cover beurteilen, und beim Film ist es auch so, aber er mochte das einfach, weil es war schon so ein Versprechen dafür, dass es so ein ganz besonderer Film sein wird, auch ein ruhiger, vielleicht so ein kleingehaltener Film, der ihm viel Raum lässt. Und im irischen Kino sagt er, in letzter Zeit wird wahnsinnig viel geredet. Also Lenny Abrams Filme zum Beispiel, da wird ihm immer gesprochen, das mag er gar nicht so richtig. Er fand eben, dass Mark, dessen Kurzfilme er auch kannte, sie wollten noch einen zusammen machen, dass der eben so einen ganz besonderen Blick hat. Das versprach irgendwie schon nach dem ersten kurzen Telefongespräch, so ein Film zu sein, der eben sich eher am Weltkino, am europäischen Kino eben orientiert. Und das ist ein wichtiger Einfluss. Also leicht, einfach auch durchaus mit einer ganz besonderen Dynamik. Und die Dynamik ist eben die zwischen dem Erwachsenen, dem Onkel und diesem Kind, also diesem Mädchen. Er versucht, ein Vater zu sein, was ihm unter diesen Umständen sehr schwer fällt, weil er gar nicht dafür irgendwie angelegt ist. Er hat das gar nicht gelernt, er weiß nicht, wie das geht. Und das ist auch wichtig, dass die beiden eben sozusagen dazugehören. Die sind Überlebende einer Familie, sind die Einzigen, die noch da sind von dieser ganzen Familie. Und deshalb, sie kennen sich ja auch gar nicht. Sie lernen sich kennen im Verlauf dieser Reise. Das ist so wichtig. Er ist ein Erwachsener, sie ist erst 11 Jahre alt, aber sie ist die Erwachsene. Er benimmt sich ziemlich kindisch. Was it difficult for you, Mark, to get in contact with a star like Aiden? Also war es denn leicht eigentlich, Mark, in Kontakt zu kommen mit so einem Weltstar wie Aiden?
No, that was actually one of the easier things about the film was attaching Aiden, actually, because I wrote the script specifically for Aiden. So I saw a movie he did about 4 or 5 years ago now called Treacle Junior, which was really, really great. And Aiden's character is very funny in it. And I was talking to his mother after the screening, and she was saying she'd like to see him play a little more comedy and mm-hmm. not maybe play the villain all the time, because he's very good at playing the villain.
Oh, yeah.
So I wanted to write something for him where he can play a little bit more humor, because he's a very good sense of humor in real life, and I think his mother would love to see him smile more on screen, but also to have a role with also where he can be dramatically intense also. So I spent 4 years writing that, and then I'm friends with his brother, so I could just send the script to him very easily, and he wrote back. I think maybe he was either on a job or in a trailer. He wrote back 2 hours straight away to say, yes, if you can wait a few months, work around my schedule, I'd love to be a part of it.
Dublin is very small, so it's very everyone small. Knows.
Yeah. And also, like, I lived around the corner from him as well. So.
That kind of stuff does happen, and people do hand me scripts from time to time on the street, and I have, and a few of those have ended up coming to fruition. I mean, I'll always read something, and if it's good, I'm on the lookout for good roles all the time. Mm-hmm. And I quite like working on this scale. It tends to be more intensive work. Nobody who's working on projects like this are doing it for any reason other than that they love what they do, or they love making films, because nobody's getting paid a lot. So it's always, I've never had a duff experience on it. I mean, I'd be very careful about what I'd say yes to or say no to, and I wouldn't do something I think I wasn't going to be able to make a fair shot at, you know. And I think it's important to be involved at that level in the local film industry, although I have done it also in the UK and in America, you know, maybe 4 or 5 similar scale or smaller projects over the last 4 or 5 years.
Also erstmal hat Mark nochmal beschrieben, dass das Leichteste an diesem Film war überhaupt, also Aiden zu bekommen. Das war überhaupt nicht schwierig. Er hat die Rolle schon für ihn geschrieben, also schon im Drehbuch immer an ihn gedacht, und hat dann die Mutter getroffen bei der Premiere einer Komödie, in der Aiden Gillen die Hauptrolle mitgespielt hat. Jiggle Jr., war der Film. Und die Mutter mochte das sehr, weil sie sagte, Mensch, endlich spielt er mal nicht nur einen Bösewicht. Er spielt super gute Bösewichte, aber sie fand es auch toll, dass er da mal Komödie macht, dass er mal lächelt. Sie sieht ihn gern lächeln und sie hat ihm gesagt, ja, mach das mal. Er soll endlich mal wieder eine Komödie zu sehen sein, die ja aber auch dramatische Elemente hat. Das ist eine Tragikomödie. Also da hat er 4 Jahre an diesem Buch gearbeitet. Den Bruder kennt er auch noch von Aiden und sie haben um die Ecke gewohnt. Dublin ist wirklich sehr klein. Also es war dann wirklich ganz leicht, hat ihm das Skript geschickt und er hat sofort reagiert. Also innerhalb kürzester Zeit sich zurückgemeldet und gesagt, er macht das. Und Aiden ergänzt dann auch nochmal, dass er das sehr oft macht. Also er liest wirklich jedes Skript, das man ihm schickt. Er guckt sich das ganz genau an und wenn er das mag, dann macht er das auch. Und so sind schon viele kleinere Filme entstanden. Er findet es wichtig, auch in der lokalen Filmindustrie in Irland noch vertreten zu sein. Und alle, die bei so einem Film mitmachen, machen das aus Liebe, machen das aus Freude. Gar nicht wegen Geld, man bekommt dann nicht sehr viel Geld. Natürlich wählt er sehr genau aus, schaut sehr genau hin, was er da macht, weil er dann auch natürlich wichtige Filme machen will. Aber so sind schon eine ganze Reihe von Projekten entstanden, 4 bis 5 in den USA, aber auch in Großbritannien. Filme, die er mag und die ihm sehr, sehr wichtig sind. Wir reden auch gleich weiter über dieses irische Roadmovie. Bei uns im Studio sind Mark Noonan. Sein erster Film kann gleich glänzen mit einem internationalen Star, nämlich mit Aidan Gillen, der bei uns zu Gast ist. And you already described the dynamic very well between the both main characters. Maybe, Mark, you can say something about that kind of story. I mean, what was your inspiration? What was your idea to send these two people on the road? Also was war so die Inspiration, Mark, die Idee eben für die beiden, diese Geschichte zu erzählen?
There's a couple of different things that inspired it. Funnily enough, the budget inspired it as well, because I knew the budget would be very, very small and the shooting schedule would be very, very small. So everything I wrote, it was written specifically so I could make it in my hometown for absolutely no money if possible. Mm-hmm. So all the locations, I knew in my hometown there was a caravan park. I knew in my hometown there was a skate park. I knew if I make the film in my hometown, my mother can do the catering. I don't have to pay a lot of money for food.
Also so die Entscheidung für diese Geschichte war vor allem mit dem Budget verbunden, weil er überhaupt keins hatte und sich auch mit der Zeit, wir sind ja nur 3 Wochen gewesen, die sie diesen Film gedreht haben. Also er hat sich einfach überlegt, wie kann man das wirklich so machen? Wir drehen einfach ohne Geld in meiner Heimatstadt. Da könnte notfalls auch die Mutter dann das Catering machen, kostet auch nichts. Wir haben Trailerpark, der ist ihm sehr wichtig, die Midlands. Er musste eben die Leute, natürlich die Figuren, auf eine Reise schicken, eben von Dublin in die Midlands hinein. Das war ihm ganz wichtig und das ist eben auch Teil der Geschichte. Humor ist ihm wichtig. Er verliert persönlich das Interesse, sagt Mark. Wenn ein Film keinen Humor hat, keinen Spaß dabei ist, dann ist es für ihn nicht wichtig. Und er liebt so eine Filme wie Paper Moon, Alice in den Städten, also von Wim Wenders zum Beispiel. Da hat man diese Mischung, die er so anstrebt zwischen Tragödie und Komödie. Oder auch The Station Agent, ein wunderbarer Film. Da gibt es auch eine Verbindung zu Game of Thrones durch Peter Dinklage. Patricia Clarkson spielt in diesem Film mit. Und er sagt, es war ihm also total wichtig, das zu verbinden, diese Elemente eben zusammenzubekommen. Und es ist in diesem Film dann eben auch gelungen. So maybe you can describe a little bit your work with that young lady. She was 12 at the time, as far as I know, because I was really very deeply impressed. Also es ist schon sehr eindrucksvoll, in diesem Film zu sehen, wie ihr beide zusammenspielt, wie so viel offen bleibt, wie viele Dinge angedeutet werden auch. Und vielleicht können Sie mal beschreiben, wie es war, eben zu arbeiten, auch mit dieser jungen Darstellerin.
One important thing was that we didn't rehearse or meet beforehand. I had suggested to Mark that we don't do that and we'll just see what happens on camera, which it's not that risky, you know, because something's going to happen and whatever it is, these two characters aren't supposed to know each other. It's easy for me because I'm not supposed to be that articulate or good or demonstrative emotionally anyway. Lauren, the young actress, her background
also, sie haben sich vorher nie getroffen, also mit der Lauren, sie haben auch nicht geprobt so vorher, also das war schon sehr viel Improvisation, das war aber gar nicht so riskant, sagt er, weil es entspricht durchaus auch seinem Vermögen, das macht er gern, also so zu arbeiten, das gefällt ihm gut. Er ist auch jetzt nicht so der wahnsinnig emotionale Typ, betont er nochmal. Hier war es schon so, dass Mark sehr gut geschriebene Dialoge hatte und trotzdem gab es genug Raum im Innerhalb des Drehens für Improvisation und Lorraine, der Darstellerin, entspricht das sehr. Sie kommt vom Theater, von so einer Improvisationstradition. Sie kann sich gut treiben lassen, sie kann sich der Szene ergeben. Und das haben sie auch gemacht und das funktionierte einfach wahnsinnig gut. Sie haben es einfach so laufen lassen. Also er beschreibt so eine schöne Szene im Film, wo er dann irgendwie gar nicht richtig beim Autofahren das Lenkrad anfasst, sondern was anderes macht und das hat er so improvisiert und hat sie plötzlich dann zugegriffen und fuhr also plötzlich auch wirklich los. Ganz offensichtlich hat sie da eine Begabung dafür, ganz offensichtlich kann sie das ja gut. Also das hat ihm so einen wahnsinnigen Spaß gemacht. How important is it that this whole story is settled in the Midlands, as far as I know, not really a tourist attractive area? Also wie wichtig ist es dann, dass diese Geschichte in den Midlands erzählt wird, die ja jetzt nicht so eine wahnsinnig bekannte, touristisch auch bekannte Gegend ist?
Yeah, it was very important to me to set it there, because I grew up there. And when I was very young, I didn't think it was an attractive place. I thought it was boring, lonely, desolate. I didn't see any beauty. But as I grew older and I moved away, when I returned from college, you know, I found it very beautiful. The landscape was very brown, very flat, but very different to Dublin or anywhere else. And there was a real sense of emptiness also, because it's a poor area. There's not a lot of industry. It's not, it doesn't have the financial institutions or factories of Dublin or a city. So it's not a very wealthy area.
Also Mark sagt erstmal, es ist tatsächlich die Gegend, aus der er kommt. Und als er eben jung war, da dachte er immer, oh Gott, das ist blöd, es ist langweilig, es ist völlig uninteressant und so. Aber danach dem College kehrte er da wieder zurück und plötzlich entdeckte er seine Heimat neu. Also fand diese Farben, dieses Bräunliche, irgendwie, dieses Stille, dieses Einsame plötzlich ganz toll. Da gibt es keine Industrie, da gibt es nicht so das Geld, das in Dublin da ist, sondern es ist auch viel Leere da, viel Einsamkeit, fand er sehr, sehr passend. Und irgendwie fand er auch das Ganze karthatisch. Also sozusagen, man kehrt zurück in die Heimat, in den Ort seiner Kindheit und lässt sie richtig schön aussehen und gibt ihr Raum. Und er meint, jetzt zieht er damit auch Touristen jetzt an, vielleicht möglicherweise in die Midlands. Und Aidan sagt dann auch nochmal, das Schöne ist, in dieser Leere kann man sich nicht verstecken. Die Figuren, die stecken zusammen, die sind nicht gefangen, sagt er direkt, aber sie sind sozusagen gezwungen, miteinander auszukommen. Sie können sich nicht verstecken und sind in dieser Geschichte sozusagen ganz offensichtlich da. And they're present. And I think you are father of two kids, as far as I know. And I think it's very important to understand for me that movie. It's a movie about what is important in a relationship to a child. Ich denke, der Film ist jetzt nicht, gibt keine Botschaft, kein Rat, aber im gewissen Sinne, und Sie haben ja selber zwei Kinder, erzählt er ja schon, was ist wichtig im Verhältnis zu Kindern? Also, was muss man ihnen geben? Was müssen wir ihnen schenken?
Yeah, and it goes both ways. I mean, it's especially seen as Lauren's character, the younger child, seems to be taking more responsibility for him, and is in a way he's the child, you know. I mean, I know that sounds a bit corny, but that's the way it is. Mm-hmm. It's going back to an earlier point. It's a strange family dynamic they have, and they really, there's not going to be anyone else is going to look out for these people, not really. Stacy has
das
been
geht ja eigentlich in beide Richtungen, was wir hier sehen, also dieses Geschenk gewissermaßen, weil eigentlich übernimmt ja das Mädchen viel mehr Verantwortung für ihn. Er ist ja eigentlich eher das Kind, damit kommt er nochmal zurück auf dieses seltsame Familienkonstrukt, weil im gewissen Sinne, sie sind eben wirklich allein auf dieser Welt, sie haben niemand und sie hat auch kein einfaches Leben, sie war ja ganz offensichtlich in so einem Heim untergebracht und so, und er ist immer absturzgefährdet, kann jederzeit was Schlimmes passieren. Der Film ist so etwas wie eine Momentaufnahme, ein Snapshot eben dieser ganz speziellen Zeit, in der das alles plötzlich möglich ist, also wo sie sich umeinander kümmern, wo sie füreinander da sind. Wir wissen nicht, wo es hingeht, das ist sehr realistisch, wir wissen nicht, wie das weitergehen wird mit den beiden, aber in diesem Augenblick, den wir da sehen, da gibt es eben diese enge Bindung, da haben sie diese Familienliebe füreinander, und das sieht man im Film eben auch, wie sie füreinander da sind. Davon erzählt der Film, und that's a very important message in a way. So, ich denke, das gibt diesem Film eben auch seine ganz besondere Würze, seine irische Würze, aber eben auch diese menschliche Wärme, die wir in diesem Film sehen können. Familienbande, ein Film von Mark Noonan mit Aidan Gillen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, Aidan Gillen und Mark Noonan. Thank you so much. It was a great pleasure to have you here. Und wir haben diesen Film jetzt also im Kino, Familienbande. Thank you so much.
Thank you very much.
Thank you. Thanks for having
pleasure.
Us.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Was haben Chuck Norris und Rocky zu tun mit dem Untergang des rumänischen Kommunismus, der Diktatur dort? Das ist eine interessante Frage, die wird aufgeworfen in einem Film Chuck Norris und der Kommunismus, und Dokudrama, aber eigentlich ist es auch eine Dokukomödie, eine wahre Geschichte auf jeden Fall, die da erzählt wird in diesem sehr originellen Film. Gleich bei uns die Schöpfer dieses Werkes und vor allem die berühmteste Stimme Rumäniens. Gleich bei uns zu hören nach Nada Surf, Blankest Year. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Wir wollen uns jetzt einem ganz besonderen Aspekt der Filmgeschichte zuwenden, und zwar der rumänischen Filmgeschichte. Gleichzeitig ist das auch Gesellschaftsgeschichte, Revolutionsgeschichte, was erzählt wird in dem Film Chuck Norris und der Kommunismus. Und das ist ein merkwürdiger Titel auch, der verweist eben auf einen filmischen Untergrund in Rumänien. Bis zur Revolution hat man also keine Filme aus dem westlichen Ausland sehen können. Man sah sie über Schwarz-Raubkopien eben im Videorekorder, und das hat das Land verändert. Das ist zumindest die These, die dieser Film aufwirft, so halb dokumentarisch, genau das alles erzählt, was die Leute gesehen haben, eben heimlich in den Wohnungen, und was diese amerikanischen Filme waren es ja meist mit ihnen gemacht haben. Ich freue mich erstmal sehr, dass die Regisseurin dieses Films bei uns ist, Ilinka Kalogiriano. Herzlich Hello. Willkommen, good to have you here, hello, welcome. Diesen Film kann man jetzt bei uns im Kino sehen, und ich freue mich sehr, dass der Star dieses Films bei uns ist. Ein ganz besonderer Gast für mich, erstmal ist sie Kollegin, denn sie ist Radiomoderatorin, Filmkritikerin in Bukarest, hat eine Radioshow, eine Stunde über Filme, also macht eigentlich genau
das, was ich auch mache. Und im Film können wir mitbekommen, wie wichtig sie war. Ihre Stimme war wirklich eine Ermutigung, war Kraftquelle für die Menschen, hat den Menschen Hoffnung gegeben. Wie das zusammenhängt, können wir gleich erklären. Erstmal ganz herzlich willkommen, Irina Nistor. Good to have you here.
Thank
you
so much.
It's good to have you here.
It's the only thing I know.
But that's quite enough. And of course, you have to explain a little bit what really happened during that time. And why was it so important for the people? I mean, sometimes it was also trash, Chuck Norris, for instance.
Yeah, no, I mean, the 80s, our film is set in the 80s, which is one of the harshest decades in communist Romania. And it was a time when we were kind of limited to 2 hours of television every day. That was it. And most of it was propaganda. So it was a very bleak time when there wasn't really much to see in terms of stories or escaping the gray reality around us. And this businessman that hired Irina, Mr. Zamfir, he realized that it would be such a great business opportunity to start bringing films, Hollywood films, on VHS tapes into the country. Of course, illegally, by bribing the border. And, you know, there's a few scenes in the film that approach this stuff. And then on the other side, there were more and more people in Romania who were watching these films. But a VCR was almost impossible to find. There wasn't any VCRs in shops. So you had to have connections to bring them from the West. Some of them were even brought from Germany, the VCRs. And then people would group and watch the films together in an apartment, in a block of flats. Like even 40 people would cram into one room to consume these films. And they would even watch 7 films in a row, 5 films in a row, until they wouldn't even remember where Chuck Norris was, what Rocky did, where was Rambo and things like that.
Irinka hat es gerade also nochmal erklärt, der Film ist ja eben angesiedelt in den 80er Jahren. Es war eine besonders schlimme Zeit in Rumänien, eine ganz düstere Zeit. Im Fernsehen gab es nur 2 Stunden überhaupt Programm und das war Propaganda dann eben. Also, und die Leute konnten gar nichts anderes sehen und man hatte keine Chance der Wirklichkeit mal zu entfliehen, also mal einfach rauszukommen. Und da hat eben Zamfir, dieser Geschäftsmann, der eben auch auf Irina dann zugegangen ist, diese Idee, einfach diese Dinge eben schwarz zu importieren. Es war ganz schwer, auch an Rekorder ranzukommen, überhaupt schwer, an Kassetten ranzukommen. Die Leute haben es eben geschmuggelt, teilweise aus Deutschland, haben sich dann eben in Räumen zusammengesetzt und haben diese Filme gesehen und haben Chuck Norris gesehen und waren auch oft dann total durcheinander. Oder 7 Filme in der Nacht haben sie gesehen. Man wusste gar nicht mehr ganz genau, war das jetzt Rocky oder der Pater, was immer wir dann so gesehen haben. Aber auf jeden Fall war das für sie natürlich ein ganz wichtiges Element eben der Ermutigung. Also für uns ist es ja, für Leute, die mit Kino zu tun haben, wie eben Irina, ist es sehr schön zu sehen, dass Kino so wichtig sein kann. It can be so important.
It's more than important. It means hope, which was so important on that time, that you could see something else. We didn't dream to be free ever, but at least to see some movies. It was the only possibility to feel, to discover another world that was completely forbidden on that time. And it was, even if there were some films on TV and so on, everything was so censored that you couldn't see, couldn't have an image of what it was happening in there.
Ja, also Sie sagten mehr als Hoffnung. Es war wirklich zum Überleben ganz wichtig. Es war ein Ausdruck von Freiheit, eben von dem, was Sie ja sonst nicht hatten. Es gab im Fernsehen schon auch mal Filme oder Fernsehserien, aber die waren zensiert, die konnte man sich gar nicht anschauen. Und deshalb war es eben fantastisch, das eben zu sehen, diese Filme zu sehen, die Hoffnung dann eben zu schöpfen. Jetzt müssen wir aber erklären, but of course we have to explain how important Irina was. Also ich muss kurz erklären, warum eigentlich Irina so wichtig ist für diese Videofilme, die die Rumänen alles gesehen haben. Sie haben sie vergöttert, wir sehen es im Film, sie lieben ihre Stimme und sie hatten auch ein Bild von ihr, wie wunderschön sie sein muss. Das ist sie übrigens auch in Wirklichkeit, also hier ist die Stimme keine Enttäuschung. So, why was she so important for these movies?
Well, I mean, I think one of the interviewees in the film says it best, that her voice was most popular, most known voice in Romania after Ceausescu. Of course, his wasn't popular. Hers was loved. And I think for a whole generation of people like of my age, she was our video nanny. I mean, we grew up watching films dubbed by her, and we know cinema through her voice. And as we were working on this film in Bucharest and in other cities in Romania, I mean, everyone recognizes her. Everyone has a story from the screenings. You know, she calls the taxi when after an interview or something, and they recognize, oh, is this Irina Nistor? So we all have this emotional attachment to her voice.
Irina hat eben diese Filme alle gedubbt, also übersprochen, nicht wirklich synchronisiert, sondern sie hat die rumänischen Texte eingesprochen. Über 3000 etwa sollen es übrigens sein, hat man mal nachgerechnet. Das heißt also, und das hat eben gerade Ilinka erklärt, jeder kennt ihre Stimme. Also sie war die populärste Stimme in Rumänien nach Ceausescu, die bekannteste. Beliebt war Ceausescu nicht, aber ihre Stimme war ihm beliebt und jeder kannte sie und sie war sowas wie die Videonanny, sagt sie so schön. Also man ist mit ihr auch aufgewachsen, man hat ihre Stimme ständig im Ohr gehabt in Bukarest, aber auch vor anders und wo man hinkommt. Die Leute kennen sie alle, wissen alle, wer sie ist. Und wenn sie mal eine Taxi gerufen hat während der Dreharbeiten, dann wusste auch sofort jemand am Telefon, das ist doch die Stimme von Irina. Das ist unglaublich. And we can really see how hard you worked at the time. I mean, this was really simultaneously. You saw the movie and then you simultaneously translated what people are talking there.
Yes. It was at first view, everything. Yeah. At first sight, yes. And there were two films together. I couldn't stop because everything would go wrong. Yeah. Afterwards, and we have to underline one thing, that in Romania we are subtitling, we are not dubbing. This was the only exception we had for that time. That's why I'm still amazed that they like what I was doing, because usually we are not used to that and we don't like that. So I'm glad that they forgave me.
Also sie hat ihm die Filme wirklich simultan übersetzt, und zwar sofort, also beim Ansehen sofort, meistens zwei Filme miteinander. Man konnte das auch nicht stoppen, das musste funktionieren. Enorme Leistung, finde ich übrigens. Und es ist gar nicht so üblich in Rumänien. Normalerweise werden Titel eben Filme untertitelt. Sie hat es eben gedubbt, übersprochen, und sie ist sehr dankbar dafür, dass die Menschen das akzeptiert haben, dass sie das auch mochten. So, I mean, for me, it's really hard to understand that it really worked that way in a country like Romania, which is really a very harsh and very cruel dictatorship. So it was possible. Und sie hatte die Securitate, die war wirklich sowas von extrem, und trotzdem hat es geklappt die ganze Zeit. Also diese illegale Videoszene hat überlebt. Why?
For me, this is one of the things we were trying to build in the film. It's a picture of how the regime was working in these last years and how it was crumbling because it was corrupt. If you see the film, you will understand how Zamfir managed to make this operation, this business work. Because of course they knew about them. Of course they knew about Irina, and Irina was under surveillance and so was Zamfir. But because he knew how to play the system, he knew the key players that needed to be bribed, and of course with films. In the end, he built a very, very powerful system, which made him a millionaire after the revolution.
Im Film kann man es ihm auch wirklich sehen, wie es funktioniert hat in den letzten Jahren. Das ist auch eine Innenansicht der Diktatur. Extrem korrupt waren die eben, und Zamfir, also der Unternehmer, und Irina waren sehr wohl unter Bewachung der Staatssicherheit, aber sie wussten auch, wie es funktioniert, wie man die Leute besticht zum Beispiel, wie man es eben packt, dass man die sich gefügig macht, auch mit Filmen übrigens. Sie haben auch die Funktionäre mit Filmen eben bestochen, und er ist wirklich ein sehr guter Geschäftsmann und nach der Wende, dann nach der Revolution in Rumänien auch zum Millionär geworden. So are you still proud of what you did? I mean, it is a very special job. I think it's a very special job in film history, what you did. A very special thing.
Yeah, I'm very proud. I think it was a huge chance to see the movies and to help people to feel a little bit better, which was quite complicated on that time. And so, and I'm still seeing movies. Even this afternoon.
Now you are a film critic. Also sie sieht nach wie vor sehr gerne Filme. Sie ist ja Filmkritikerin, aber ich habe nochmal gefragt, ist sie stolz auf das, was sie gemacht hat? Weil ich glaube, es ist ziemlich einmalig in der Filmgeschichte, dieser Vorgang, also illegal Filme zu übersetzen und den Leuten dann zu zeigen. Sie sagt, ja, sie ist wirklich sehr stolz drauf, weil sie weiß, was das für die Leute auch bedeutet hat, was das für ein wichtiger Schritt ist. Nun hat der Film ja auch noch eine These, eine Botschaft im gewissen Sinne. Und da dachte ich mir, ich liebe Filme auch sehr. Es ist auch eine Liebeserklärung ans Kino. Aber dass sie wirklich sagen, diese illegalen Filme haben dazu geführt, dass die Revolution stattgefunden hat. Die sind also sozusagen der Hauptgrund, fand ich dann bei aller Liebe doch ein bisschen zu viel. Ist das nicht doch etwas zu hart, diese These, zu deutlich? Movies are very, very powerful, but isn't that too much to say it's a reason for the revolution?
Well, I mean, what I was trying to build with the narrative of the film is it's more not the reason for the revolution, but the reason that so many people went in the streets to ask for something new when the revolution happened. Of course, a revolution isn't caused by one thing. It's a combination of so many factors. But these films, because they offered the window to the West, and they showed people how it was. They didn't just talk about it, because images are always stronger than words. It showed that there was an alternative, there was a different way to live, there was a possibility of, you know, normal interaction between people and freedom. So when the right circumstances happened in 89, that put a lot of people in the streets to fight for the things they saw in the films. And I think Zamfir says it best, you know, during the revolution, everybody was in the streets. Why? Because they knew there was a better life out there. Where from? From films.
Das weiß ich natürlich, dass das nicht die Filme alleine sein können. Es sind immer mehrere Gründe, die dazu führen. führen. Aber sie sagt, dass die Leute damals auf die Straße gegangen sind, dass sie diskutiert haben, dass sie neu angefangen haben. Das hat schon etwas mit den Filmen zu tun, weil diese Filme waren immer ein Fenster zum Westen. Sie haben da gesehen, wie Menschen leben, wie sie miteinander umgehen, wie man in der Freiheit lebt. Und das hat dazu geführt, dass man sich dafür interessiert hat, etwas Neues auszuprobieren. Und insofern glaubt sie doch, dass die Filme so ein wichtiger Anschub waren. Nicht der einzige Grund für die Revolution. Und Sam Fee, also der Unternehmer, sagt sie ihm auch im Film so schön, nicht? Also die Leute wussten, was ein besseres Leben ist. Deshalb waren sie auf der Straße, weil sie sich vorstellen konnten, was ein besseres Leben ist. Und das wussten sie durch Filme. Und wie das funktioniert hat, wie man diese Filme sehen konnte, wie das überhaupt funktioniert hat, dieses System der Schwarzkopien, das eben so wichtig war in Rumänien, ein wirklich eigenes Leben geführt hat, den Untergrund bestimmt hat, das können wir sehen in dem sehr unterhaltsamen Film Chuck Norris und der Kommunismus. Ein Film, der uns eben zeigt, welche Kraft Bilder haben. Und das sagte eben gerade auch nochmal die Regisseurin Ilinka. Also Bilder sind eben stärker als Wörter. Also eine große Liebeserklärung an das Kino ist dieser Film, aber eben auch eine große Liebeserklärung an den Mut von Leuten, die sich eben nicht davon abhalten lassen, die Filme zu sehen, die sie sehen wollen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der Schöpferin dieses Films, bei Ilinka Calogireanu. Thank you so much. It was a great pleasure to have you here.
Thank you. Thank you for having us.
And thank you, of course, Irina Nistor. It was a great honor to have you here.
Thank you so much. Thank you.
Was ist nur mit den deutschen Filmtiteln los? Eines unserer Lieblingsthemen. Hallo und herzlich willkommen, Anna Wollner ist
Hallo,
da.
Knut.
Wir wollen reden über Ich und Earl und das Mädchen. Und da muss ich schon wieder lachen, weil dieser Film eigentlich, der seit Donnerstag in den Kinos läuft, hat einen ganz anderen Originaltitel, nämlich Me and Earl and the Dying Girl. Erstmal klingt das viel schöner und es macht auch Sinn, weil nämlich bei dem deutschen Titel Ich und Earl und das Mädchen wird uns eine ganz wichtige Information vorenthalten. Dieser Film ist gefeiert worden, hat den großen Preis der Jury bekommen und den Publikumspreis beim Sundance Festival in diesem Jahr. Und es geht eben um den Tod, es geht um das Sterben und zwar im jugendlichen Alter. Und das ist ein sehr anrührender Film, ein Film, der, da könnte man jetzt den gut vergleichen, ja schon eine Gemeinsamkeit hat mit Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Beide Filme, Anna, haben was gemeinsam.
Ja, beide basieren erstmal auf Jugendbüchern und ja, dass einer der beiden Protagonisten an Krebs erkrankt und sterben wird bei Das Schicksal, sind es eben beide. Und hier jetzt bei Ich und Earl und das Mädchen eben nur das Mädchen, nämlich Rachel. Aber eigentlich geht es hier auch erstmal um das Ich, also um Greg. Es sei die Geschichte seines letzten Highschool-Jahres und wie genau das sein Leben zerstört habe, das sagt er direkt zu Beginn auch direkt in die Kamera. Greg hat es in seiner bisherigen Schulzeit immer so ein bisschen geschafft, unter dem Radar zu fliegen. Er ist mit allen bekannt, aber mit keinem so richtig befreundet. Er hat Earl an seiner Seite, also den zweiten aus dem Filmtitel. Aber zudem sagt er auch nicht, es sei sein bester Freund, sondern sein Kollege, weil sie Kurzfilme zusammendrehen, 42 schon an der Zahl. Und das sind wirklich ganz liebevoll gemachte Parodien auf Klassiker der Filmgeschichte. Hat mich so ein bisschen an diesen Film von Michel Gondry erinnert. Und sie drehen Filme wie Senior, Citizen Kane oder Where Did He Go und Ate Half of My Lunch. Es war alles dabei und Greg ist so ein klassischer Kandidat, der zu lange in seinen eigenen Filmen gelebt hat und dann plötzlich mit der Wirklichkeit konfrontiert wird. Eben mit Rachel, einer Klassenkameradin, mit der er nie mehr als ein paar Worte gewechselt hat und die plötzlich an Leukämie erkrankt und seine eigene Mutter verpflichtet ihn jetzt dazu, sie zu besuchen.
Hör zu, ich will nicht, dass du mit mir abhängst. Ich brauch dein blödes Mitleid nicht. Ist okay, kannst wieder gehen.
Nein, nein, hey, du siehst das völlig falsch. Ich bin nicht hier, weil ich Mitleid hab. Ich bin nur hier, weil meine Mom mich gezwungen hat.
Ist ja noch schlimmer.
Ja, ich weiß.
Na, so ist er einfach eben. Und das ist Tag 1 der dem Untergang geweihten Freundschaft. Tag 1 von 209.
Anna, wir wissen also von Anfang an, wir wissen es in der Geschichte, wir wissen es aber auch, wenn wir den englischen Originaltitel kennen, dass das Mädchen sterben wird. Also der Ausgang ist völlig klar. Trotzdem folgt man diesem Film ja mit Spannung und Bewegung.
Ja, weil es einfach diese Liebe zum Film da ist, die den Film so besonders, so wunderbar macht. Die Freunde, die gucken auf YouTube zum Beispiel ein Making-of von Fitzcarraldo. An der Wand hängt ein Mean Streets-Plakat, Greg trägt ein Nosferatu-T-Shirt. Und das sind wirklich nur die offensichtlichsten Anspielungen. Regisseur Alfonso Gomez-Rion, der war selbst Assistent von Legenden wie Martin Scorsese, von Nora Ephron, von Robert De Niro oder Alejandro González Iñárritu. Also er hat bei den ganz Großen gelernt und abgeguckt und die eben mit in seinen Film integriert. Zum Beispiel Thelma Schoonmaker. Die Cutterin von Scorsese, die taucht als Bildschirmschoner auf. Neben dem Drehbuch von Sodbrennen liegt das von Casino auf Gregs Schreibtisch. Der Junge ist 16, das muss man sich mal überlegen. Und Rachels Zimmer sieht aus, als habe es Wes Anderson Franzosen höchstpersönlich ausgestattet. Es sind diese verspielten Feinheiten, diese kleinen Verneigungen vor den ganz Großen, die zum Charme des Films beitragen.
Anna, sowas kann aber auch sehr schnell prätentiös werden oder auch so bildungshublerisch. Man zeigt ihm, was man alles kennt und was man alles auch so präsentieren kann. Kitschig könnte es ohnehin werden bei so einer Geschichte, aber all das geschieht ja hier nicht.
Nee, also weil neben dieser cinephilen Verspieltheit trifft Gomez-Rayon eben auch die lauten und die leisen Töne, die komischen, die lustigen und die traurigen. Ich, Earl und das Mädchen ist genauso ernst wie tragikomisch. Nämlich wieder spielt er auch mit den gängigsten Genre-Konventionen, nur um sie direkt wieder zu brechen. Es gibt so eine Szene, da sitzen die auf dem Fußboden und gucken sich natürlich einen Film an und aus dem Off hört man Greg sagen, wäre das eine romantische Geschichte, würden sich jetzt unsere Augen treffen und wir würden uns unsterblich ineinander verlieben. Aber genau das passiert eben nicht und das macht den Film einfach so besonders.
Anna, trotzdem hat der Film ja eine ganz logischerweise kräftige, zupackende Traurigkeit, wenn man das so sagen kann. Eben auch eine Melancholie. Liegt nicht zuletzt an dem Hauptdarsteller, der heißt übrigens wirklich Thomas Mann. Thomas Mann, ich weiß nicht, ob die Eltern eigentlich wussten, was sie da taten, als sie ihn Thomas genannt haben. Jedenfalls ist der bisher nicht unbedingt sehr bekannt, jedenfalls bei uns nicht. 24 Jahre alt, wirkt jünger im Film, soll ja auch jünger
auf
sein.
Auf jeden,
ne?
Fall, ja.
Und für mich ist das eigentlich eine ganz große Entdeckung.
Der hat eigentlich das perfekte Gesicht für so eine Coming-of-Age-Geschichte. Das ist nämlich das Gesicht aus dieser schlurfende Gang im Kapuzenpulli, wie er über die Highschool-Flure geht. Aber er ist für uns, also für dich und mich als Cineast, eigentlich nur so eine Art Spiegel. Denn sein 43. selbstgedrehter Kurzfilm, der ist Rachel gewidmet. Eine Dreiakt-Hommage an Andy Warhol, Stop-Motion und experimentelle Formen- und Farbfilmkunst. Und bei der Präsentation an Rachels Krankenbett, da steht Greg im Licht seines eigenen Films und blickt über Rachel dem Tod ins Auge. Und vielleicht ist es wirklich der Moment des Sterbens, der letzte große Film, den wir sehen unter unserer eigenen Regie. Das ist ein schöner Gedanke, denn im Kino und bei Ich, Earl und das Mädchen ist einfach alles möglich.
Absolut tröstlicher Gedanke, Anna, gebe ich dir völlig recht. Herzlichen Dank, Anna Wollner, war das über den Film Ich, Earl und das Mädchen. Wir lassen uns nicht abschrecken, bitte. Weder von diesem Label Jugendbuchverfilmung noch von diesem merkwürdigen deutschen Titel, sondern wir gehen bitte in diesen wunderbaren Film hinein und zwar ganz egal, wie alt wir sind, muss man auch nochmal sagen. Es ist ein Film nicht nur für junge Leute, sondern für jeden, der im Kino also sitzt und sein Herz am rechten Fleck hat. Me and Earl and the Dying Girl, hier also im Originaltitel, ist das Ende vorweggenommen. Ich danke dir.
Gern geschehen.
Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Und hier noch als musikalische Ergänzung, Bereicherung zum Verkehrsservice von Kerstin Kraftwerk mit der Autobahn. Und danach reden wir über einen Film namens Stonewall, über einen Tag, der die Welt verändert hat. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Die Nacht vom 27. zum 28. Juni 1969 hat die Welt verändert. Was damals geschah, ist inzwischen doch bekannt als so Ausgangspunkt, ein Wendepunkt im Kampf von Schwulen, Lesben und Transsexuellen gegen ihre Diskriminierung. Der Christopher Street Day ist daraus hervorgegangen. Das waren eben die Aufstände. Endlich haben sich die Leute mal gewehrt gegen die Polizeigewalt und zwar in großer Zahl in der Bar Stonewall Inn. Und so heißt dann eben auch der Film Stonewall. Also, und die Parade erinnert ja auch daran, nicht? Christopher Street Day. Damit erstmal hallo und herzlich willkommen. Boris Kollege ist da.
Hallo, grüß dich.
Wir haben jetzt also einen Film über, genau, Stonewall, darüber, wie alles begann. Ein Regisseur, der sehr bekannt ist natürlich für seine zum Teil ja auch fantastisch schönen, mitreißenden Action- und Katastrophenfilme. Independence Day ist ein Klassiker inzwischen natürlich. Also Roland Emmerich erzählt eben Stonewall die Geschichte des Aufstands, aber eben auch den Aufstand selbst dann mit so einer fiktiven Figur. Danny ist das, Boris. Und es ist ja schon ein ziemlich heikles Unterfangen, also so etwas zu verfilmen, weil es eben so ein Mythos ist, nicht zuletzt eben für Schwule und Lesben.
Absolut.
Ist damit so viel Emotion auch verbunden. Emmerich selbst ja schwul. Bist du der Meinung, dass es ihm gelungen ist, so ein Gespür zu entwickeln, was es damals hieß? Die Zeiten haben sich ja zum Glück sehr verändert, schwul, lesbisch oder transsexuell zu sein.
Ja, ich finde, das ist wirklich der einzige Punkt, der in diesem Film wirklich richtig funktioniert. Denn Homosexualität wurde ja damals als Krankheit angesehen. Schwule und Lesben durften sich nicht in größeren Gruppen versammeln. An ihren Treffpunkten gab es eben ständig diese brutalen Polizeirazzien. An sie durfte kein Alkohol zum Beispiel auch ausgeschenkt werden, weshalb eben nur so zwielichtige Kaschem blieben, wie das Stonewall Inn, das hier von der Mafia betrieben wurde. Also das ist schon alles ziemlich beklemmend, wie Emmerich hier das zeigt. Und die Hauptfigur in dem Film ist eben dieser Anfang 20-jährige Danny, der landet in New York. Er ist zu Hause rausgeflogen, seine Eltern haben ihn rausgeschmissen, weil er eben schwul ist. Und aufgenommen wird er jetzt da in New York in der Christopher Street von einer ziemlich wilden, bunten Truppe von Jungs. Die haben alle keine feste Bleibe und verdienen ihr Geld als Stricher. Und die nehmen nehmen ihn dann eben mit in diese legendäre Bar in Stonewall Inn und da erlebt Danny dann zum ersten Mal ja mit ja, was für einer Willkür, auch teils sadistischen Freude eben diese oft korrupten Polizisten da gegen Homosexuelle und vor allem gegen auch Transsexuelle vorgehen, wie sie verprügeln mit Schlagstöcken, sie demütigen. Also es ist so ein vollkommen hoffnungsloses und scheinbar auch auswegloses Dasein, was die da führen. Und ich finde, diese Trostlosigkeit, die hat Emmerich hier in dem Film gut eingefangen.
Im Film haben wir also so eine weiße Unschuld vom Lande, so einen jungen Danny, gespielt von Jeremy Irvin, den kennen wir aus Gefährten von Steven Spielberg. Also der ist der Mann, der junge Mann, der die Sache auslöst, also der den ersten Stein wirft, diesen berühmten, buchstäblichen ersten Stein in dieser Nacht und damit eben die Proteste auslöst. Genau daran, Boris, gibt es ja sehr viel Kritik, gerade aus schwul-lesbischen Kreisen, die ihm sagen, sogar Boykottaufrufungen, soweit ging das, weil man ihm sagt, Schwarze und Transsexuelle kommen hier viel zu kurz, man hat also einen weißen Helden hier in den Mittelpunkt gestellt. Wie hast du das empfunden?
Na, also ich hätte mir da auch von gerade einem schwulen Regisseur wie Emmerich doch ein bisschen mehr Sensibilität gewünscht, gerade bei so einem wichtigen Stoff, denn es waren eben wohl tatsächlich Latinos, Afroamerikaner, die damals auf die Straße gegangen sind, dort gekämpft haben und die spielen hier im Film tatsächlich nur eine untergeordnete Rolle. Die kommen vor, aber eben ja doch sehr beiläufig. Und was mich aber vor allem an diesem Film gestört hat, ist dieses Gesamtpaket, das Emmerich hier präsentiert. Der Film strotzt nur so vor Klischees, gegen die sich ja viele Homosexuelle gerade wehren. Und dass das hier ausgerechnet von einem schwulen Regisseur inszeniert wird, finde ich schon sehr bedenklich oder ja ärgerlich auch. Dieser Danny zum Beispiel sieht aus wie ein Coverboy aus einem schwulen amerikanischen Hochglanzmagazin. Er ist allglatt, so ein Collegeboy. Er sieht selbst nach einer Nacht unter Zeitungen, die er auf der Parkbank verbracht hat, aus, als könnte er gleich auf den Laufsteg gehen. Oder sein guter Freund Ray, den er da kennenlernt, eine wilde Drag Queen, die träumt dann in einem schwachen Moment von einem ganz bürgerlichen Leben, in dem shoppen gegangen wird, der Haushalt gemacht wird. Oder auch Danny war in einen Schulkumpel verliebt und das ist dann noch so ein muskulöser Supersportler, der im ölverschmierten Unterhemd an seinem Auto schraubt. Also ein Klischee jagt hier das nächste. Aber ich denke, hallo, hier geht es wirklich um das wichtigste Ereignis der Gay-Community. Hier geht es um die Initialzündung sozusagen. Homo und Transsexuelle haben sich ja nicht nur zum ersten Mal massenhaft gewehrt, sondern sie haben auch gezeigt, wir verstecken uns nicht mehr. Nein, wir sind sogar stolz auch drauf, schwul zu sein, lesbisch zu sein, transsexuell zu sein. Und das verkommt hier, finde ich, fast zur Nebensache.
Und in diesem Film, der auch sehr altmodisch wirkte, hat man meine Eindruck, also eben mir ging es so, es sei so eine Art Musical. Ein Musical, wo einfach nur zum Glück die Typen da alle vergessen zu singen.
Absolut, er ist auch ein bisschen prüder. Also ein zärtliches Küsschen hier oder auch mal eine gut gefüllte Unterhose-Nahaufnahme. Aber das war es dann schon. Auch die Orte, finde ich, wirken nicht so schmuddelig, wie man sie sich vorstellt. Das ist eher so ein Hochglanzding, wie das gezeigt wird mit satten Farben. Und dann noch diese Figuren, die wie aus dem Setzkasten zusammengefügt wirken. Also dadurch verkommt dieser ganze Film zu einem verkitschten Selbstfindungstrip mit Happy End und ohne jegliche Überraschung. Es ist alles irgendwie vorhersehbar und dazu noch nichtige, aufgesagte Dialoge. Also ich denke, er hat sicher gut gemeint, der Roland Emmerich, aber wirklich schlecht umgesetzt.
Boris Kulik über den Film Stonewall von Roland Emmerich. Ich danke. Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Am kommenden Mittwoch beginnt sie wieder, die russische Filmwoche in Berlin, ein Ereignis, denn die Filme, die da zu sehen sind, die sind im normalen Kinoprogramm eben leider nicht mehr vorhanden. In Cottbus beim Filmfestival sehen wir den ein oder anderen wichtigen russischen Film. In Berlin hat man eine ganze Woche lang die Gelegenheit, die Filme zu sehen und eben auch die Filmemacher zu treffen. Und ich grüße erstmal herzlich die gute Seele dieses Festivals, Julia Kunis. Hallo Julia, privet.
Hallo Knut.
Dieses Festival hat inzwischen eine schöne Tradition in Berlin. Trotzdem hatte ich in den letzten Jahren immer wieder den Eindruck, und das wird auch wahrscheinlich in diesem Jahr so sein, dass es natürlich schwierig zu organisieren ist. Angespannte Verhältnisse, schwierige politische Situation, sowas schlägt sich ja dann vielleicht eben auch nieder, wenn man ein solches Festival zusammenstellt.
Ja und nein. Also wir werden sehen, wie es in diesem Jahr über die Bühne läuft. Aber eigentlich so bei der Vorbereitung haben wir jetzt nicht so direkt gespürt, dass die politische Situation irgendwie auf uns auswirkt. Wir machen einfach unsere Sache weiter und hoffen das Beste und denken, dass es gerade sehr wichtig ist, in solchen Situationen kulturell zu vermitteln. Und da setzen wir alles dran, dass es dann irgendwie läuft.
Also filmische Brückenschläge. Mir ist aufgefallen, bei den russischen Filmen, die ich in letzter Zeit gesehen habe, die auch zum Teil bei euch zu sehen sind, es sind Independent-Produktionen, es sind durchaus sehr kritische Blicke auf die russische Gegenwart. Ist das auch bei eurem Programm so?
Ja, genau. Es gibt ja unterschiedliche Filme in unserem Programm. Es gibt ja auch wie immer thematische Vielfalt. Es gibt für jeden was. Mhm. Also es gibt auch durchaus kritische Filme. Es ist überhaupt interessant zu beobachten, dass gerade in diesjährigem Programm thematisch gesehen ist ganz eindeutig ein Trend zu sehen. Man versucht Bestandsaufnahme zu machen. Vielleicht auch Bestandsaufnahme der Werte in der modernen Konsumgesellschaft. Oder auch mal so Generationskonflikte, was bewegt die jüngere Generation, was bewegt die ältere Generation. Man sucht vielleicht auch nach nationalem Bewusstsein, einem gemeinsamen kulturellen und historischen Erbe oder einfach nur an eigene Identität in der veränderten Welt.
Es ist eine Gesellschaft, die, du hast gerade gesagt, nach Werten suchte. Wie spiegelt sich das in den Filmen?
Also in den Filmen kann man das so sehen. Also sehr großes Thema ist in diesem Jahr natürlich Geschichte und Literatur. Es gibt ja auch Anlass dafür, ein Jahr der Literatur in Russland, und das wird ja auch im Film natürlich so ein bisschen wiedergespiegelt. Wir haben im Programm drei Filme, die mit Literaturverfilmungen zu tun haben, aber interessant ist natürlich, dass sowohl Geschichte als auch literarische Themen ein bisschen anders erzählt sind, also nicht so, wie es mal war, sondern eher so mit neuen ästhetischen Mitteln und auch eher so für junges Publikum gerichtet. Zu einem ist es eine Verfilmung, die es eben gerade so ist, dass sie ästhetisch ganz anders konzipiert ist. Es ist auch mein Remake, zwar in den 60ern, also es geht ja um die Verfilmung von Im Morgengrauen ist hier noch still. Das ist jetzt ganz großes Erfolg in Russland, das läuft ja schon lange im Kinos.
Das war ja ein Film, der auch in der DDR viel gesehen wurde, nicht über so eine Frauenbrigade, nicht also Kämpferin im Zweiten Weltkrieg, sehr bewegend. Gibt es also offenbar ein Remake von, wenn du sagst, eben auch aber natürlich Filme vielleicht für junge Leute, über die Gegenwart, was gibt es da für Beispiele?
Wir haben in diesem Jahr ganz großes Fokus auch gerade auf junges Kino. Also im Hauptprogramm gibt es zum Beispiel zwei Filme, die ich jetzt sehr interessant finde und schon auch jüngeren Zuschauern sehr ans Herz legen würde. Es ist zu einem ein Drama, ja, Die Lehrerin von Alexei Petruchin. Da geht es gerade um Generationskonflikte. Da geht es um eine Geschichtslehrerin, die versucht, der jungen Generation die Werte zu vermitteln und greift da auf ganz ungewöhnliche Mittel dabei an. Also der Film ist wirklich sehr ergreifend und man sollte den mal nicht verpassen. Aber es gibt nicht nur schwere Kost im Programm, noch ein sehr herrlicher Film, 14+. Da geht es um eine Geschichte, so ähnlich wie Romeo und Julia, allerdings die sich an sozialen Netzen leben. Die geht aber gut aus. Der Film ist so leichtsüßig, die Schauspieler sind so herrlich. Also das ist wirklich ein Genuss und zieht jeden den Bann. Nicht mal die jungen Leute, sondern auch Eltern, die sich gerne daran erinnern, wie die erste Liebe war.
Julian, sag uns noch zum Schluss, auf welche Gäste du dich ganz besonders freust. Denn das gehört ja zum Festival dazu.
Wir haben zu dem Eröffnungsfilm zwei Gäste. Zu einem ist es die Produzentin des Films. Das ist ja auch ganz interessant zu erwähnen, das ist eine russisch-ukrainische Koproduktion, da geht es auch um Krieg und um Frauen im Krieg. Deswegen ist der Film auch sehr interessant. Also Frauen spielen auch sehr große Rolle in unserer Filmwoche in diesem Jahr. Dann erwarten wir auch Gäste zu unserem studentischen Programm. In diesem Jahr machen wir ein verstärktes Fokus auf Studentenkino. Das ist was ganz Besonderes und da freuen wir uns drüber. Und dann machen wir auch in diesem Jahr ein extra deutsch-russischer Studentenfilmabend in Potsdam, in der Filmuni. In Potsdam waren wir noch nicht, in diesem Jahr jetzt seine Premiere. Dann gibt es noch Lange Nacht, den jungen russischen Film. Am Freitag gibt es das im Filmtheater am Friedrichshain.
Also wir haben klassische Themen bei diesem Festival. Wir haben aber auch junges, aktuelles russisches Kino. Während der russischen Filmwoche am Mittwoch geht's los. Die Eröffnung international, dann die Filme im Filmtheater am Friedrichshain, im russischen Haus in der Friedrichstraße. Und wir haben es gerade gehört, auch Potsdam ist jetzt dabei bei der russischen Filmwoche. Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche viel Erfolg. Julia Kunis war das.
Vielen Dank. Herzlich willkommen bei der russischen Filmwoche.
Mein Name ist Knut Elzemann, dies war 12 Uhr mittags das Filmmagazin hier auf Radio 1. Weiter geht es dann gleich mit Jesse und Andreas, die Arena Liga Live. Heute haben wir unter anderem die Spiele in der Bundesliga, Stuttgart gegen Augsburg, Gladbeck gegen Gladbach, natürlich gegen Hannover. Und wir sind die natürlich sehr interessiert an der zweiten und dritten Liga. Auch das werden Sie alles dann erfahren. Aber vorher gibt es auch noch Sang Motel mit My Type. Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.